Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist, Laura. Wir haben uns heute ein paar Themen vorgenommen, die auf den ersten Blick vielleicht weit auseinander liegen, aber wenn man genauer hinschaut, da gibt es echt spannende Verknüpfungen zwischen Hightech, Geopolitik und sogar der Landwirtschaft.
Hallo Tim, ja, ich habe schon einen Blick in unsere Themenliste geworfen und muss sagen, das ist eine wilde Mischung. Wir sprechen heute über Pharma-Riesen, ein Metall, an das kaum jemand denkt, die Zukunft unseres Essens und darüber, wie wir unsere Kraftwerke vor Hackern schützen. Ich bin echt gespannt, wie wir das alles unter einen Hut bekommen.
Genau das macht es ja so spannend. Fangen wir doch direkt mit einem echten Schwergewicht an. In der Pharmabranche bahnt sich etwas an, das man fast als Beben bezeichnen könnte. Es geht um AstraZeneca und Bristol-Myers Squibb, kurz BMÖZ genannt. Da gibt es Gespräche über eine Fusion und wenn das klappt, reden wir hier nicht von irgendeinem kleinen Zusammenschluss, sondern potenziell vom weltweit viertgrößten Pharmakonzern.
Wow, viertgrößter weltweit, das ist ja ein gewaltiger Sprung. Aber was bedeutet das eigentlich konkret für den Markt? Ich meine, beide sind ja sowieso schon riesig. Warum sollten die sich zusammenschließen?
Da kommen zwei strategische Ziele ins Spiel, die wirklich clever sind. Erstens geht es um die sogenannte Onkologie-Pipeline. Jetzt müssen wir kurz innehalten für alle, die nicht im Finanzbereich zu Hause sind. Eine Pipeline in der Pharmawelt ist quasi die Liste aller Medikamente, die gerade noch entwickelt werden und hoffentlich bald auf den Markt kommen. In diesem Fall geht es um Krebsmedikamente. Beide Firmen sind da schon führend, aber zusammen hätten sie ein Portfolio, das fast unanfechtbar wäre.
Ah, verstehe. Also quasi das Beste aus beiden Welten kombinieren, um bei der Krebsforschung die absolute Dominanz zu übernehmen. Aber da war doch noch etwas Zweites, richtig? Etwas mit dem US-Markt?
Exakt. AstraZeneca will massiv in den USA wachsen. Und wie wir wissen, die Vereinigten Staaten sind der lukrativste Gesundheitsmarkt der Welt. Durch Bristol-Myers Squibb bekämen sie sofortigen Zugriff auf die dortigen Vertriebsstrukturen und natürlich auf die Patientenstämme. Zudem gäbe es enorme Synergieeffekte in der Forschung und Entwicklung. Das bedeutet einfach gesagt, man muss nicht zwei separate Abteilungen für dieselbe Sache bezahlen, sondern kann Ressourcen bündeln und so die operative Marge steigern.
Klingt auf dem Papier perfekt, aber bei solchen Summen, wir reden hier von einem kombinierten Marktwert von rund 400 Milliarden US-Dollar, muss es doch auch Haken geben? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Regierungen das einfach so durchwinken.
Da hast du absolut recht. Das ist tatsächlich einer der größten Risikofaktoren. Die Kartellbehörden könnten anfangen zu mauern, weil eine solche Marktmacht bei bestimmten Krebsmedikamenten fast schon ein Monopol wäre. Vielleicht müssten sie deshalb einige Sparten verkaufen, bevor die Fusion genehmigt wird. Und dann ist da noch die menschliche Seite. Zwei riesige Unternehmenskulturen zusammenzuführen, führt oft zu Effizienzverlusten in der Übergangsphase. Das nennt man Integrationsrisiken.
Und ich glaube, da kommt auch die Politik ins Spiel, oder? AstraZeneca ist ja quasi ein britisches Nationalgut. Ich kann mir vorstellen, dass in London nicht gerade begeistert reagiert wird, wenn das Unternehmen plötzlich viel zu stark in Richtung USA ausgerichtet ist.
Absolut. Es gilt dort als nationales Kronjuwel Großbritanniens. Trotzdem gibt es einen Hoffnungsschimmer für den Deal. Das aktuelle politische Klima in den USA begünstigt ja Investitionen und Arbeitsplätze im eigenen Land. Es könnte also sein, dass die US-Administration das Projekt eher durchwinkt, weil es dem Inland nützt. Aber lassen wir die Pillen und Spritzen mal beiseite und wechseln zu etwas, das viel härter ist, buchstäblich.
Oh, ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Wir reden über Wolfram, richtig? Ein Metall, das man im Alltag eigentlich kaum auf dem Schirm hat.
Genau. Wolfram ist das klassische Beispiel für ein vergessenes strategisches Asset. In Zeiten von geopolitischen Spannungen wird es plötzlich extrem wichtig. Warum? Weil es eine extreme Dichte und Härte hat. Das macht es unverzichtbar für hochpräzise militärische Güter. Wir reden hier über Marschflugkörper oder Drohnen-Splittermunition. Da gibt es kaum praktikable Alternativen, wenn es um die kinetische Durchschlagskraft geht.
Das klingt ja fast schon beängstigend. Aber ist Wolfram wirklich nur für Waffen wichtig? Ich dachte, wir reden in diesem Podcast oft über Tech und künstliche Intelligenz. Passt das da auch rein?
Und wie? Im Zuge des AI-Buildouts, also dem massiven Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz, rückt Wolfram wieder in den Fokus. Es wird für spezialisierte Hardware-Komponenten benötigt, weil es thermisch extrem stabil ist. In Rechenzentren, wo die Hitzeentwicklung ein riesiges Problem ist, sind solche Materialien Gold wert.
Okay, also Militär und KI, das klingt nach einem starken Fundament. Aber wer kontrolliert eigentlich den Markt? Ja, wenn es so wichtig ist, gibt es da nicht eine starke Abhängigkeit?
Und genau da liegt der Hund begraben. China dominiert die globale Versorgung fast vollständig. Das ist ein riesiges Risiko, weil Peking die Preise manipulieren kann, was zu kurzen, heftigen Schwankungen führt. Aber, und jetzt kommt der spannende Teil für Investoren, westliche Staaten verfolgen gerade eine sogenannte De-Risking-Strategie.
De-Risking, also das Risiko minimieren, indem man sich weniger von China abhängig macht?
Ganz genau. Westliche Regierungen subventionieren deshalb zunehmend den Aufbau eigener Lieferketten. Ein Beispiel wäre Westaustralien. Wenn Vorkommen außerhalb Chinas neu bewertet werden und staatlich gefördert werden, könnten diejenigen, die frühzeitig in Bergbauaktien mit Fokus auf kritische Metalle investiert haben, massiv profitieren.
Ich sehe aber auch die Gefahren. Bergbau ist ja nicht so, dass man morgen einen Schalter umlegt und plötzlich Wolfram hat. Die Erschließung neuer Minen ist extrem kapitalintensiv und dauert Jahre. Außerdem wirken diese Rohstoffe oft zyklisch, oder?
Richtig beobachtet. Es gibt extreme Boom-Bust-Zyklen. Wenn die globalen Konflikte eskalieren, schießt die Nachfrage hoch. Wenn es ruhiger wird, sinkt sie wieder. Man braucht also starke Nerven und einen langen Atem. Aber weißt du, was mich an Wolfram fasziniert? Es ist so ein Nischenprodukt, das plötzlich systemrelevant wird. Ähnliches erleben wir gerade in der Landwirtschaft, nur dass es dort nicht um Metalle, sondern um die Art und Weise geht, wie wir unser Essen produzieren.
Ah, Agritech, da haben wir es. Ich habe gelesen, dass die verfügbare Ackerfläche weltweit kaum noch wächst. Wir reden hier von gerade einmal 0,14% jährlich. Das ist ja fast gar nichts.
Genau das ist der Punkt. Wenn die Fläche nicht wächst, aber die Weltbevölkerung schon, dann muss die Produktivität pro Hektar massiv steigen. Wir stehen quasi vor einer Produktivitätsrevolution. Und hier kommt Smart Farming ins Spiel. Stell dir vor, KI-gestützte Halsbänder für das Vieh, autonome Erntehelfer und Drohnen, die mit Satellitendaten gefüttert werden. Diese Drohnen fliegen über die Felder und düngen oder spritzen nur dort, wo es wirklich nötig ist. Punktgenau.
Das klingt fast wie Science Fiction, aber das spart ja nicht nur Arbeit, sondern auch Ressourcen, richtig? Wenn man weniger Dünger verbraucht, schont das die Umwelt und senkt gleichzeitig die Kosten für den Landwirten.
Exakt. Und besonders im asiatisch-pazifischen Raum, also in China und Indien, ist der Druck enorm. Die Mittelschicht wächst dort schnell und will mehr und bessere Nahrungsmittel. Gleichzeitig gibt es immer weniger Menschen, die bereit sind, hart auf den Feldern zu arbeiten. Der Markt für landwirtschaftliche Produktion könnte bis zum Jahr 2034 auf unglaubliche 4 Billionen US-Dollar ansteigen.
4 Billionen, das ist eine astronomische Summe. Da sitzen die Unternehmen, die diese Hardware und Software liefern, wirklich auf einer Goldmine. Aber Tim, mal ehrlich, sind Landwirte nicht oft eher konservativ? Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Bauer in einem abgelegenen Dorf plötzlich eine Flotte von KI-Drohnen kauft.
Das ist tatsächlich eines der größten Risiken. Die Initialkosten sind hoch. Ohne staatliche Unterstützung schrecken viele vor den Investitionen zurück. Und dann ist da noch die Technik, Software in einer rauen Außenumgebung zu betreiben. Bei Regen, Wind und Staub ist extrem fehleranfällig. Dazu kommen noch strenge Luftverkehrsregeln für Drohnen. Das ist nicht so einfach wie ein Spielzeug-Quadrocopter im Garten.
Also eine klassische Situation. Die Technologie ist da, das Potenzial ist gigantisch, aber die Umsetzung hakt an der Bürokratie und den Kosten. Aber weißt du, was mir bei all diesen Themen auffällt? Ob es Pharmafusionen, strategische Metalle oder Smart Farming ist, alles wird digitaler, vernetzter und damit auch angreifbarer.
Da hast du den perfekten Übergang geschafft. Das bringt uns zu unserem letzten Thema für heute, Cybersicherheit, aber in einer ganz speziellen Form. Es geht nicht um die klassische IT-Sicherheit, also dass dein Laptop nicht gehackt wird, sondern um die sogenannte OT-Sicherheit, Operational Technology.
OT-Sicherheit? Das klingt nach Fachchinesisch. Kannst du das für uns kurz übersetzen? Was ist der Unterschied zur normalen IT-Sicherheit, die wir alle kennen?
Sehr gerne. Stell es dir so vor, IT ist die Welt der Daten, E-Mails, Datenbanken, Server. OT hingegen ist die Welt der physischen Maschinen. Wir reden hier von der Steuerung von Kraftwerken, Wasserwerken oder riesigen Fabrikanlagen. Wenn jemand dein E-Mail-Konto hackt, ist das ärgerlich. Aber wenn jemand die Steuerung eines Wasserwerks hackt und die Chemie im Trinkwasser verändert, dann wird es zu einer nationalen Sicherheitsfrage.
Oh Gott, das ist ein riesiger Unterschied. Da geht es ja nicht mehr nur um Datenschutz, sondern um die physische Sicherheit von Millionen von Menschen. Warum ist dieser Bereich denn bisher eine Lücke geblieben?
Weil viele dieser Anlagen sogenannte Legacy-Systeme sind. Das bedeutet, sie sind Jahrzehnte alt und wurden gebaut, bevor es überhaupt ein Internet gab, das man hätte absichern müssen. Die Sicherung solcher Altsysteme ist technisch extrem schwierig. Und jetzt kommt der Clou, wir integrieren immer mehr KI in diese Steuerungssysteme, um die Effizienz zu steigern. Das ist super für die Produktion, schafft aber leider auch neue Angriffsvektoren für Hacker.
Das heißt, während wir versuchen, alles smarter zu machen, öffnen wir gleichzeitig die Tür für staatliche Hackerangriffe? In der aktuellen geopolitischen Lage ist das ja ein Pulverfass.
Absolut. Und genau deshalb wird OT-Sicherheit gerade zum Pflichtinvestment. Regierungen machen diese Sicherheitsmaßnahmen zunehmend gesetzlich verpflichtend. Versicherungen fordern sie ebenfalls, bevor sie eine Anlage überhaupt versichern. Für Unternehmen, die spezialisierte Sicherheitssuiten für industrielle Anlagen anbieten, ist das ein riesiges Geschäft, vor allem weil die Wechselkosten extrem hoch sind. Wenn ein System einmal in einer Fabrik installiert ist, tauscht man das nicht alle 2 Jahre aus wie ein Smartphone.
Das klingt nach einem sehr stabilen Geschäftsmodell. Aber gibt es da keine Konkurrenz? Ich meine, Microsoft und Google sitzen doch auf riesigen Bergen von Geld und Know-how im Bereich Cloud-Sicherheit.
Die sind definitiv eine Gefahr. Big Tech dringt immer stärker in den Bereich der industriellen Cloud-Sicherheit vor. Und ein weiteres Problem für die spezialisierten Anbieter sind die langen Verkaufszyklen. Industrielle Kunden entscheiden sich nicht schnell. Da wird erst jahrelang geplant und analysiert, bevor überhaupt ein Vertrag unterschrieben wird. Das erfordert viel Geduld von den Anbietern.
Wahnsinn, wenn man heute auf alles zurückblickt, was wir besprochen haben. Von der Onkologie über Wolframminen in Australien und KI-Drohnen auf dem Feld bis hin zu den Hackerabwehren für Kraftwerke, dann sieht man eigentlich ein Muster, oder?
Definitiv. Es geht immer um Resilienz und Effizienz. Wir wollen unabhängiger von einzelnen Ländern werden. Wir wollen mehr aus unseren begrenzten Ressourcen herausholen und wir wollen unsere kritische Infrastruktur schützen. Es ist eine spannende Zeit für Investoren, aber man muss eben genau hinschauen und die Zusammenhänge verstehen.
Absolut. Man darf sich nicht nur von den großen Schlagzeilen leiten lassen, sondern muss die tiefer liegenden Trends erkennen, wie zum Beispiel diese Verschiebung in der Rohstoffwelt oder die demografischen Probleme in der Landwirtschaft Asiens. Ich finde es faszinierend, wie alles miteinander verknüpft ist.
Ich auch. Das war heute ein richtig intensiver Deep Dive. Wir haben viel Stoff abgedeckt und ich hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt einen besseren Überblick über diese spannenden Entwicklungen haben. Bevor wir zum Ende kommen, Laura, was war dein persönliches Highlight von heute?
Ich glaube, für mich waren es die Agritech-Drohnen. Die Vorstellung, dass Satellitendaten direkt entscheiden, wo ein Tropfen Dünger landet, um unsere Lebensmittelversorgung zu sichern, das ist genau die Art von Fortschritt, die ich sehen will. Und du, Tim?
Mich hat die Wolfram-Story gepackt, dass so ein unscheinbares Metall plötzlich zum Schlüssel für sowohl moderne Waffensysteme als auch für KI-Rechenzentren wird. Das zeigt einfach, wie unvorhersehbar und spannend die Märkte sind. Aber ich glaube, für heute ist es genug Input.
Auf jeden Fall. Mein Kopf raucht schon ein bisschen.
Dann machen wir es hier beendet. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr uns heute begleitet habt. Wir hören uns in der nächsten Folge mit weiteren spannenden Einblicken. Macht's gut.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.